Ja, unser Text steht in 2. Mose Kapitel 17 und es sind die Verse 8 bis 13 und die möchte ich jetzt einfach mal lesen miteinander. Und da heißt es, da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim und Mose sprach zu Josua, erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Moses wurden schwer, darum nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn, und er setzte sich darauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Es gibt dann noch einen Hinweis in 5. Mose 25, 19, der auch noch ein Stück weit wichtig ist. Denn hier wird uns erklärt, dass Amalek den Schluss des Zuges immer angegriffen hat. Dass sie die Schwachen angegriffen haben, dass sie Israel im Grunde angegriffen haben, als sie erschöpft waren, als sie müde waren. Und dann heißt es noch dieser Zusatz, und Amalek fürchtete Gott nicht. Also das ist die Situation, in der wir uns befinden oder in der sich Israel damals befunden hat. Und jetzt möchte ich einfach zu verstehen, in dieser halben Stunde ist nicht möglich, alles zu erklären. Die Frage des Krieges zum Beispiel trifft viele um. Ich kann darauf nicht eingehen, eine halbe Stunde, das sprengt die Thematik. Und auch was unsere Verantwortung ist, was wir denn tun sollen, kann ich alles nicht darauf eingehen. Es gibt einfach nicht diese Möglichkeit, hier in diesen halben Stunde all diese Dinge darauf einzugehen, vielleicht eine Antwort zu finden, was uns vielleicht sonst noch darüber hinaus interessieren würde. Und wir konzentrieren uns einfach auf das Wesentliche hier und das kriegen wir, denke ich, so mit. Und das ist das Wichtige, was hier sichtbar wird und was hier deutlich wird in unserem Text. Denn hier wird uns gezeigt, dass die sichtbaren Dinge nicht die Wahrheit in dieser Welt sind. Es gibt eine andere Wahrheit, es gibt eine andere Wirklichkeit. Hinter dem, was wir mit unseren Augen sehen, hinter dem Ablauf der Geschichte, hinter den Umständen, in denen wir uns bewegen, mit den Menschen, mit denen wir umgehen, in den Auseinandersetzungen, mit denen wir stehen und auch in vielen anderen Situationen am Arbeitsplatz und wo immer sich das Leben gestaltet, da steht einfach eine andere Wirklichkeit. Und das ist die Wirklichkeit Gottes auf der einen Seite, aber es ist auch die Wirklichkeit des Bösen. Und dann gibt es die dritte Möglichkeit, wir können beten. Ich las in einem Buch schon eine Weile her, da schrieb einer von seiner Gemeinde, ist jemand aus den USA, und er schreibt hier, wir hatten eine Woche lang abends Gebetstreffen, um das neue Jahr zu beginnen. Und dann heißt es, am Montag kamen 34 Leute und am Donnerstag kamen noch 17 Leute. Und er schreibt 17 von 2300 Mitgliedern. Ein andermal organisierte ich eine Gebetsgruppe. Am ersten Abend kamen 6 Leute an die Tür und sie fragten, ist das der Raum, wo über das Gebet unterrichtet wird? Und er sagte, ich habe dann geantwortet, nein, wir unterrichten hier nicht, wir wollen ganz praktisch beten. Und jede Person hat sich umgedreht und ist wieder gegangen. Und dieses Buch, das wurde vor 20 Jahren geschrieben. Gott zeigt uns hier in diesem Text, wir stehen in einer Auseinandersetzung mit dem Bösen. Es ist Gottes Kampf und wir stehen da mittendrin, wir sind damit hineingenommen, so wie Israel, wie Josua unten damit hineingenommen war. Denn Gott schreibt mit uns Geschichte und wir können diesen geistlichen Kampf nicht mit irdischen Mitteln gewinnen, nicht mit Methoden gewinnen, nicht aus eigener Kraft heraus gewinnen. Und dieser Text stellt die Frage nach der unsichtbaren Welt. Haben die Auseinandersetzungen, in die wir als Menschen geraten, als einzelne Personen geraten, als Familien geraten, als Gemeinde hineingeraten, als Kirche, der Weltpolitik, die Geschichte, die Staaten, das Volk Israel, haben all diese Auseinandersetzungen nur das, was wir sehen, nur die uns erforschbaren menschlichen Dimensionen. Und wenn wir sagen, ja, das ist alles einfach menschlich, das spielt sich einfach so ab, die Welt wird einfach mit menschlicher Kraft regiert, dann ist dieser Text, den wir gerade gelesen haben, ist der Unsinn. Aber wenn wir das akzeptieren, was hier steht, was wir hier lesen, dann könnte das vielleicht unser Weltbild erschüttern. Und das könnte vielleicht zu geistlichen Aufbrüchen führen, wenn wir uns Mose anschließen und anfangen zu beten. Da betet Mose oben auf dem Berg zusammen mit Hur und mit Josua und mit Aaron. Und dann wird er müde und plötzlich verliert unten Josua, der ist ja unten da und kämpft und in dieser kriegerischen Auseinandersetzung. Und er kämpft noch wild und er strengt sich noch mehr an und er hängt sich noch viel mehr rein. Und alle anderen mit ihm, die da sind, aber das hilft alles nichts. Das hilft alles nichts. Und plötzlich, wie ein Wunder, was ist denn plötzlich los? Plötzlich weicht der Feind zurück. Und warum? Weil ein alter Mann auf dem Berg zusammen mit zwei anderen die müden Arme hebt und betet. Man kann sich vielleicht vorstellen, wie sie sich hinterher unterhalten haben, der Josua und Mose und Josua sagt, hey Mose, was war denn da plötzlich los? Wir haben da uns gekämpft, wir die Irren, wir haben da gemacht und uns angestrengt. Es ging da einfach ständig hin und her und wir sind nicht vorwärts gekommen. Im Gegenteil, plötzlich waren wir dabei, fast hier zu verlieren. Und Mose sagte, ich weiß. Aber meine Hände wurden müde. Ich konnte meine Hände nicht mehr oben halten, ich konnte nicht mehr beten. Und die Bibel zeigt uns ein Weltbild, in dem Gott und die unsichtbare Welt die Wahrheit sind. Missionsgeschehen ist Kampfgeschehen, ist Auseinandersetzung mit den widergöttlichen Mächten. Gemeindearbeit ist eine Auseinandersetzung mit bösen geistlichen Mächten und wir stehen da mittendrin. Und Paulus weiß das und Paulus weiß, dass eigentlich Satans Zeit begrenzt ist. Dass sie limitiert ist, das schreibt er im Römer Kapitel 16, Vers 20. Aber er kann noch sehr, sehr, sehr viel Unheil anrichten. Gemeindearbeit will stärken, Gemeindearbeit will aufbauen, will ermutigen. Und Satan will zerstören, will alles kaputt machen. Und deshalb ist auch der Dienst innerhalb der Gemeinde an den Christen in der Gemeinde absolut kein Luxus. Gemeindearbeit, alles was hier geschieht, auch die morgendliche Predigt oder Hauskreisarbeit oder was da alles so, was wir alles so haben. Es geht darum, dass wir Menschen, Christen vor dem Wirken Satans schützen. Denn die Schrift sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrscher, gegen die Autoritäten, gegen die Mächte dieser dunklen Welt und gegen die geistigen Kräfte des Bösen in den himmlischen Reichen. Das steht in Epheser Kapitel 6. Wenn wir vom Neuen Testament her kommen, so dürfen wir sagen, der Kampf gegen das Böse ist eigentlich schon entschieden. Karfreitag und Ostern, in dem Moment, als Jesus auferstanden ist, ist dieser Kampf entschieden. Jesus lebt. Die Frage der Sünde und die Frage, wer hat die Macht in dieser Welt, ist eigentlich gelöst. Der neue Himmel steht zwar noch aus, aber es gilt heute, dass Jesus zur Rechten des Gottes, des Vaters sitzt und ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden und in der Gemeinde. Matthäus Kapitel 28, Jesus hat den Sieg davongetragen. Das ist das Zeugnis der Bibel. Jesus ist auferstanden. Aber was sich hier unten noch in dieser Welt konkret abläuft, wie sich das alles so gestaltet, wie sich das alles so entwickelt, das hängt auch mit davon ab von unserem Gebet. Und Gebet ist die einzige Möglichkeit, hier Einfluss zu nehmen. Und Paulus weiß um diesen Befreiungskampf der Menschen, der zwischen Gott und Satan tobt. Wir sind noch nicht im Himmel, wir sind noch nicht in der neuen Welt Gottes. Und solange wir hier auf dieser Erde sind, wird dieser Kampf zwischen Gott und Satan tobt er weiter. Und wir sind mittendrin und wir können uns daran beteiligen. Und wir können mitbeten, damit Gott siegen kann, damit Gott gewinnen kann. Und von diesem Kampf schreibt der Apostel Paulus zum Beispiel in Apostelgeschichte 26, Vers 16, von einem Teil davon, wo er davon schreibt, dass ihre Augen, also die Nationen, aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Es ist ein Befreiungskampf, der hier stattfindet, der hier tobt aus der Macht Satans unter die Herrschaft der liebenden Fürsorge Gottes. Und so heißt geistlich zu kämpfen, das heißt schlicht und einfach beten. Und das wird uns hier so plastisch vor Augen geführt. Josua unten im Tal, er kämpft mit dem Schwert. Und Mose geht auf die Höhe, da hebt seine Hände und kämpft im Gebet und mit dem Stab Gottes. Dieser Stab Gottes ist das Zeichen, Gott ist präsent, Gott ist da. Und Mose zeigt, dass er abhängig ist von Gott, deshalb betet er, dass er ihm vertraut. Oftmals höre ich, das Gebet und Gott zu vertrauen, die sind nicht praktisch. Aber Gottes Verheißungen sind immer praktisch. Und Gott zu vertrauen ist ganz arg praktisch, wenn wir das ehrlich meinen. Ist ein geistliches Mittel, Gott zu bewegen, dass Gott was tun kann, dass Gott hier eingreifen kann, dass Gott Dinge verändern kann durch das Gebet, durch unser Vertrauen, dass wir in ihn setzen. Denn Gott ist es, der überwindet, nicht der Mensch. Denn wie wurde Amalek besiegt? Schauen wir uns das nochmal an. Hier ein alter Mann, wie gesagt, steht oben auf einem Berg und betet. Und sein Gebet hat Einfluss unten im Tal. Und es gibt keinen Zweifel über den Zusammenhang zwischen Gebet und Gottes Wirken. Mose betet und entscheidet damit, was unten geschieht. Nun, in der Vorbereitung habe ich da in manchen Büchern gelesen, hier steht nichts vom Gebet und so weiter und so fort. Nun, das kann man vielleicht sagen, das stimmt, das steht nicht der Ausdruck dran, dass Mose gebetet hat. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Mose, dass Aaron und Hur hier nicht gebetet haben, dass dieser Stab Gottes, dass sie ihn einfach so in die Höhe gehoben haben und so eine magische Kraft da drin enthalten war, sondern dass dieser Stab Gottes an die Herzen derer gebunden war, die ihn in der Hand hielten. Hier war Gebet und Mose hat gebetet und der Hur hat gebetet und Aaron haben gebetet. Das hier war die Hoffnung, das Vertrauen in Gott, dass er was tut, dass er wirken kann. Und wir sagen, alle Gebete ist wichtig. Und wer wollte das bestreiten? Gebet ist wichtig, aber manchmal fügen wir hinzu und manchmal haben wir vielleicht so die Idee, das Gebet ist für die Alten, ja, für die, die nicht mehr kämpfen können, so wie Josua unten im Tal mit dem Schwert in der Hand. Wir lieben das Schwert in der Hand oder einfach zu kämpfen. Wir lieben den Einsatz, wir lieben das Vorangehen. Das ist unser Ding. Ich bin jung, ich bin stark, ich bin kernig, ich bin drahtig, ich bin zackig, ich bin stark, ich bin lebendig, ich bin intelligent. Natürlich ist Gebet für die Alten. Und warum? Weil sie am Ende ihres Lebens stehen und gelernt haben, nur Gebet hilft. Sie waren auch mal jung, sie waren mal kernig und drahtig und zackig und sie haben gerackert und gekämpft und gemacht. Aber sie haben gemerkt, all ihr Zickzack, das war vergebens. Sie kamen alle an einen Punkt, wo sie festgestellt haben, Gott muss was tun. Sie haben resigniert, sie haben positiv resigniert und angefangen zu beten. Nun, wir sind nicht Mose und wir sind vielleicht auch nicht George Müller, wo wir vielleicht auch ein Mann des Gebets oder für Hudson Taylor oder Charles Studd oder wie sie alle heißen oder viele andere Männer Gottes, die sind morgen schon um 4 Uhr aufgestanden, haben angefangen zu beten. Wenn ich das nachmache, wenn ich morgens um 4 Uhr aufstehe zu beten, dann bin ich 5 Minuten später wieder eingeschlafen. Und da sind wir hinterher deprimiert, weil wir das nicht schaffen, das Gleiche zu tun wie diese Leute. Aber ich denke, dass Gott jede Bemühung segnet, die sich aufmacht, im Gebet treu zu bleiben, im Gebet treu zu sein. Und wenn er sieht, wenn Gott sieht, wie wir darum ringen zu beten und wie Gott trotz unserer Schwachheit, wie er uns benutzt, wie er uns gebraucht, wie er uns einsetzt, wie er unsere Gebete beantwortet und großen Segen schenkt und auch große Siege schenkt. Vielleicht sind wir schwach in unseren Gebeten. Aber Gott liebt uns trotzdem und er wird unsere Bemühungen segnen. Als Mose die Hände sinken ließ, ging es mit dem Sieg bergab. Ohne Gebet hat Josua nichts vollbracht, absolut gar nichts. Vor 2 Jahren waren wir auf einer Missionskonferenz, auf einer Tagung. Und da waren ein Pastor und zwei Älteste aus einer internationalen Gemeinde. Und sie gaben einen kurzen Bericht, wie sich ihr Gemeindeleben gestaltet. Und dieser Pastor war auch mal bei uns in der Chapel, hat er gepredigt, das war Pastor Mario Wanschaffe. Und einer der Ältesten, das war ein Afrikaner. Und sie schilderten Gemeindeleben, wie sich ihr Gemeindeleben dort in ihrer Gemeinde gestaltet, wie sie in der Ältestenschaft zusammen sind. Und sie haben da festgestellt eines Tages, dass es Probleme gibt in den internationalen Hauskreisen. Da ist irgendwas, da muss man was machen. Der Pastor sagte zu seinen Ältesten, das müssen wir angehen, Konfrontation, da müssen wir rangehen. Und der Afrikaner sagte, wir beten. In Afrika erwarten wir Lösung durch das Gebet. Das ist der afrikanische Weg. Und sie haben angefangen zu beten. Und Lösungen wurden geschaffen durch das Gebet. Wir sind aufgerufen zu beten, denn was passiert, wenn wir nicht beten, ist sehr einfach. Wir werden träge, dann gehen wir Kompromisse ein, dann haben wir keine Lust mehr, in den Gottesdienst zu kommen, haben wir keine Lust mehr, zur Mitarbeit zu machen, dann fangen wir an, Irrlehren nachzugehen, Gottes Wort irgendwie zu bezweifeln und anzuzweifeln und Gottes Beziehung leidet und geistliches Leben leidet. Anfechtungen, die wir an uns herantreten, erliegen wir und so weiter und so fort. Also dieser Kampf ist überall zu finden. Er liegt in der Angst in der Zukunft. Es geht um die Worte, die wir untereinander an uns richten, an unseren Ehepartner richten, an Menschen richten, an unsere Kinder richten. Die Selbstbezogenheit, die dann wieder Übermacht gewinnt. Und dass wir Dinge und Götzen Dinge und Menschen und Geld zu Götzen machen. Und der Kampf, den wir feststellen, der sich in unserem Herzen befindet, wo zwei Mächte ringen um die Kontrolle, wird mit der Zeit verloren. Wir kämpfen heute gegen die geistlichen Kräfte, aber in dem Wissen, dass Jesus der Sieger ist und ich mit ihm gewinnen kann, dass wir treu bleiben können, dass wir umkehren können, dass wir rein bleiben können, dass wir Vergebung finden können, dass wir auch stark werden können im Glauben, aber es braucht unser Gebet und es braucht auch das Gebet miteinander. Und Mose hatte eben Hilfe im Gebet. Gebet ist auch immer ein gemeinsames Gebet. Fabian hat uns heute Morgen kurz darauf hingewiesen, dieses gemeinsam unterwegs sein. Mose konnte den Gebetskampf nicht alleine durchhalten. Und die Gemeinde und die Apostel glaubten immer an das gemeinsame Gebet. Von Anfang an in der Apostelgeschichte lesen wir das, finden wir, dass Christen gemeinsam unterwegs waren. Sie beteten im oberen Raum, Apostelgeschichte 2. Sie trafen sich im Tempel und in den Privathäusern, haben gebetet. Die Apostel haben gebetet, sie haben miteinander gebetet. Apostelgeschichte 6, Vers 4. Nicht nur privat, sondern das heißt, wir aber bleiben im Wort Gottes und wir bleiben im Gebet, also ein Team von geistlichen Leitern, die miteinander beten. Und Gebet ist immer ein gemeinsamer Sieg, ein gemeinsames Ringen, ein gemeinsames Unterwegssein. Und deshalb kommen wir zusammen, um uns zu stützen, um uns zu ermutigen im Gebet und dran zu bleiben. Denke auch an meinen Bereich Mission. Vielleicht kommt ein Missionar müde und verletzt zurück und wir denken, der war aber bestimmt nicht geistlich, hat versagt, der hat nichts drauf. Aber vielleicht kommt er müde und verletzt zurück, weil wir ihn nicht im Gebet getragen haben, weil wir nicht für ihn gekämpft haben, weil wir nicht uns für ihn eingesetzt haben vor dem Thron Gottes. Was nicht heißt, dass wir mit Gebet alles erreichen und alles verhindern können. Aber wenn was geschieht und wenn sich was verändert, dann nur mit Gebet. Mose war auch schwach. Es heißt hier im Vers 12, Mose Hände wurden müde. Aber der Prophet hatte Hilfe. Da waren zwei Leute dabei, da waren Aaron dabei, da waren Hur dabei. Und die haben ihm geholfen, die haben seine Hände gestützt und die haben auch mitgebetet. Der eine auf der einen Seite, der andere auf der anderen Seite, sodass seine Hände bis zum Sonnenuntergang erhoben blieben und ruhig blieben. Und wenn wir müde sind, keine Kraft mehr haben und die Hände nicht mehr hochheben können, hochhalten können, dann darf ich jemanden bitten und darf ihn bitten, hey, bete für mich. Und ich darf sogar sagen, ich kann gerade nicht beten. Ich schaffe das gerade gar nicht zu beten. Vielleicht habe ich auch zu viel Zweifel, ich weiß nicht, was los ist. Bete du für mich. Hilf du für mich, tritt du für mich ein. Aber wir haben es mit einem Gott zu tun, der die Welt schuf. Und ein Sieg, da wo es vorwärts geht, da wo es vorangeht, wo wir überwinden, die Gemeinde, was geschieht, ist immer ein Sieg Gottes. Gott ist überhaupt nicht auf uns angewiesen. Josua unten im Tal, der war überhaupt nicht notwendig. Der hat überhaupt nichts angerichtet. Und dieser Text ist uns von Gott gegeben, um Einsicht zu gewinnen, dass nicht wir die Macher sind, nicht unsere Kraft es macht, sondern Gott den Sieg schenkt. Wenn Menschen weltweit unterwegs sind, mit dem Evangelium, in der Gemeinde, in der wir stehen, in der Gemeinde, in der wir arbeiten, den Hauskreisen, wo immer wir mitarbeiten, wo wir mit dabei sind, wenn Leute herausfinden aus Irrtum, wenn sie einsichtig werden, wenn sie umkehren, wenn sie zu Gott zurückfinden, wenn sie erkennen, das war nicht richtig, das ist falsch, wenn sie versucht werden und stark bleiben können, dann ist das immer ein Sieg, den wir im Gebet errungen haben. Und diesem Gott können wir im Gebet anflehen, dass er hilft, dass er rettet, dass er eingreift, dass er uns beisteht in der Situation, dass er Situationen ändert, dass er Menschen rettet, dass er Menschen verändert, dass er sein Reich baut, dass er uns hilft, dass wir vorangehen, dass wir nicht kaputt gehen. Das war wichtig für Israel und es ist wichtig für uns zu verstehen, dass der einzige Grund, warum Israel gewinnen kann und warum Israel damals gewinnen konnte, warum Israel auch heute gewinnen wird und warum ich heute die Geschichte bewegen kann und Menschen und Situationen sich verändern, sich mein Leben verändert, darin liegt, dass Gott es ist, der für uns streitet und wirkt und rettet und ich kann dafür beten. Und deshalb lässt Gott auch schreiben im Philipperbrief, Gott ist es, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen dessen, was ihm gefällt. Er ist unser Retter und er ist es, zu dem wir beten. Wir haben es mit einem großen Gott zu tun. Und wir fragen uns manchmal, kann er wirklich helfen? Kann er wirklich retten? Und wir lernen, dass Gott nicht angewiesen ist auf gesunde Menschen. Israel war müde, Israel war schwach in dieser Situation. Die haben sich alles andere gewünscht, als jetzt noch das Schwert zu erheben. Gott ist nicht angewiesen auf unsere Klugheit, nicht auf unsere Begabung, auf unsere Stärke. Und immer wieder beruft Gott schwache Menschen, unfähige Menschen, um deutlich zu machen, wer wirklich rettet. Wie gesagt, man müsste jetzt hier noch darauf eingehen, was ist jetzt unsere Verantwortung, was können wir jetzt gar nichts tun, müssen wir gar nichts machen. Das kann ich jetzt heute Morgen, das ist ein anderes Thema. Aber die Aussagen der Schrift sind eindeutig und führen uns immer wieder dorthin, um uns das zu zeigen, was Sache ist, was Wirklichkeit ist. Wenn wir in den Sprüche hineinschauen, Sprüche 21, Vers 31 zum Beispiel, da heißt es, das Pferd für den Tag der Schlacht gerüstet. Ja? Josua ist ausgezogen, hat das Schwert ergriffen und die haben gekämpft, die haben mit seinen Soldaten war der unterwegs. Und dann heißt es weiter, aber die Rettung kommt vom Herrn. Psalm 44, Vers 4. Denn nicht mit ihrem Schwert haben sie das Land gewonnen. Und nicht ihr Arm hat ihnen geholfen, sondern deine rechte Hand und dein Arm, also Gottes Arm, Gottes Wirken, Gott hat es gemacht. Vers 7, denn ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen, also Pfeil und Bogen gab es damals, auf mein Schwert, oder heute werden sie Kanonen, auf mein Schwert kann mir nicht helfen, sondern du rettest. In Gott rühmen wir uns alle Tage und deinen Namen loben wir ewiglich. Nun, vielleicht meinen wir das zu viel Betonung auf Gott, gebe ich gerne zu. Aber der Text richtet unseren Blick auf Gott und auf das Gebet. Denn er ist es, Gott ist es, der den Sieg schenkt, der das macht. Und deshalb, wie gesagt, spreche ich auch nicht heute Morgen, was wir alles tun müssen. Denn hier haben wir die alleinige Wahrheit, die letzte Wahrheit, die Wahrheit, die alles entscheidet. Es ist Gott, auf den es ankommt. Und ich finde, dass dieser Text eine ganz große Ermutigung für uns ist. Dass nicht wir diejenigen sind, sondern dass es Gottes ist. Und da können wir uns alle wiederfinden, irgendwo. Irgendwo kann ich beten und kann mir dazu beitragen, dass irgendwo irgendwas geschieht, dass Gott irgendwo irgendwas tut, wo ich was höre, wo ich daran mit beteiligt bin. Das kann ich. Beten kann ich immer und kann mit teilhaben am Reich Gottes, kann mit teilhaben am Sieg Gottes. Es gibt einfach mehr als die sichtbare Welt. Wir stehen auf der Seite des Sieges. Und im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 4 steht, Kindlein, ihr seid von Gott, denn Jesus Christus, der in euch ist, ist größer als die satanischen Mächte, die in der Welt wirken. Und wir dürfen um alles beten. Wir stehen auch aktuell vor großen politischen Schwierigkeiten, Auseinandersetzungen. Wir gehen ernsten Zeiten entgegen. Die Politik ist ganz stark im Umbruch. Oder die Finanzkrise, es geht gerade wieder, es bröckelt gerade wieder, es bröselt gerade wieder. Aber wir dürfen beten. Und Gott gebraucht uns. Er hat keine anderen Menschen, die er aufrufen kann, die er bitten kann, zu beten, mit denen er unterwegs sein will. Wer betet denn sonst, wenn nicht wir das sind? Machen wir es wie Epaphroditus, Kolosser 4. Beten wir für die Gemeinde, wo es heißt, er ringt für euch in seinen Gebeten. Haben wir gehört damals im Kolosserbrief. Epaphras, er ringt für euch in seinen Gebeten, er kämpft. Gebet ist ein Ringen, Gebet ist ein Kämpfen, ist harte Arbeit. Das kostet manchmal Schweiß, man wird müde, man braucht Konzentration, um dran zu bleiben und alles geht leichter als beten. Und Paulus weiß, dass Gott es richten muss. Und wir kämpfen dabei auch nicht gegen Satan, sondern wir wenden uns an Gott, den Vater und unseren Herrn Jesus Christus, dass er was tut und er wird was tun. Weil es Gott ist, der die Türen öffnet und öffnen kann, müssen wir uns bei ihm melden, müssen wir uns es vor ihm erbitten. Manchmal sind es Menschen, die Türen schließen, aber dahinter steht Satan. Manchmal ist es die Sünde, die bei einem Menschen die Türe schließt. Aber Gott kann Türen auftun, Gott kann Umkehr schenken. Und wir haben Zugang zu unserem Gott, die Tür ist auf. Wir dürfen kommen, so wie wir sind. Dafür ist Jesus gestorben, damit er die Sünde wegnimmt und wir Gemeinschaft mit Gott haben und direkten Zugang zu ihm haben und dass wir beten können. Oswald Sanders, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das Buch, schildert einen geistlichen Kampf in diesem Buch Glühende Retterliebe. Das war das erste Buch nach meiner Bekehrung, das ich gelesen habe und das mich dann auf diesen Weg einfach in den Diensten, die Mission und so weiter geführt hat, weil ich gesagt habe, da möchte ich mit dabei sein. Und da heißt es, was gibt es Neues, fragt Sanders, die Unterhaltung zwischen Satan und dem Fürsten von Alaska. Und da heißt es, was gibt es Neues, fragte Satan den Fürsten von Alaska. Hat schon einer der Eskimos das Evangelium gehört? Bestimmt keiner, sagt der Fürst. Hat einer der Missionare versucht einzudringen, fragt Satan. Versucht schon, aber der Versuch ist gescheitert. Erzähl, wie kam das alles? Und Satan war ganz Ohr. Und der Fürst hob an und berichtete, ich durchstreifte mein Reich kreuz und quer, ich war tief bis in die Arktis vorgedrungen und wollte einen der abgelegenen Stämme besuchen. Und plötzlich erhielt ich die überraschende Nachricht, zwei Missionare aus Übersee haben sich aufgemacht und waren schon tief in mein Reich eingedrungen. Und sie steuerten geradezu auf einen großen Stamm in der Arktis zu. Was hast du gemacht? Unterbricht ihn Satan. Ja, zuerst berief ich die Finsternismächte zur Beratung, dann einigten wir uns auf ein einfaches Mittel, erfrieren lassen. Wir machten uns sogleich an die Arbeit. Die Missionare waren mit brennendem Herzen ausgezogen, das Evangelium zu verkündigen, und mutig stapften sie voran. Und eines Tages fuhr ihr Schlitten mit Verpflegung über eine dünne Eiskruste. Sie barst unter der Last auseinander. Im nächsten Augenblick war der Schlitten verloren. Tapfer schleppten sie sich vorwärts. Sie waren müde und erschöpft. Und noch vor dem Morgengrauen waren sie tot. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Das hast du gut gemacht, gut gedient, spricht Satan. 50 Jahre später, Fürst von Alaska vortreten. Fürst von Alaska, sind die Missionare bei dir schon eingedrungen? Der Fürst bejaht. Warum hast du mein Reich nicht besser bewacht? Donnerte Satan los. Wir haben alles versucht. Wir taten unser Bestes, aber alles umsonst. Verschiedene konnten wir vernichten. Mehrere verloren den Mut. Endlich aber kamen sie doch durch. Denn die ganze Gemeinde wurde zum Gebet angefeuert. Millionen von Engeln traten hinzu und behaupteten sich. Tausende hörten die frohe Botschaft. Das ist die Auseinandersetzung, in der wir stehen. Das kann Gebet. Dazu können wir beitragen. Dazu kann Gott was schenken, dass sich in meinem Leben Dinge ändert, dass sich weltweit was ändert, dass sich in der Gemeinde was ändert. Und wenn sich was ändert und wenn was geschieht, dann im Gebet. Lassen wir uns mitnehmen zu beten. Ich weiß selber, wie schwierig das Gebet ist. Und es ist schon angefochten. Es ist deshalb immer wieder angefochten, weil es das einzige Mittel ist, um was zu bewirken. Ich mache viel lieber eine Predigt als beten. Ich mache viel lieber dies oder jenes als beten. Es ist ein Kampf, weil der Teufel weiß, das Einzige, was wirklich hilft, das Einzige, was wirklich wirkt, ist letztlich das Gebet. Lasst uns einfach mitnehmen, aufgreifen, wieder hier vielleicht neu zu ermutigen, neu gestärkt zu werden, dass wir Menschen sind, so eine Gemeinde sind, gemeinsam unterwegs sind, Menschen, die beten, damit der Sieg Gottes, dass weltweit was geschieht, dass weltweit Gott etwas tun kann. Amen. Vater im Himmel, wir wollen dir herzlich danken, dass wir hier so ganz plastisch vor Augen geführt bekommen, was wirklich Sache ist, was wirklich letztlich den Sieg vollbringt. Es ist das Gebet. Josua hat unten gekämpft, wie der Irre, wie der Wilde. Aber Mose hat gebetet und Aaron hat gebetet und Hur haben gebetet. Und das war letztlich das Entscheidende, was geschehen ist. Herr, es wurde so manches jetzt nicht angesprochen heute Morgen, aber wir haben ganz deutlich gesehen, dass das Einzige, was zählt, das Gebet ist. Wir bitten dich, hilf uns, Vater, dass wir damit hineingenommen werden, dass wir uns nicht ablenken lassen, zu beten, Herr. Dass wir uns mit hineinnehmen lassen in diese Aufgabe, zu beten. Und wenn wir hineinschauen, das Alte Testament, wenn wir hineinschauen, das Neue Testament, wenn wir hineinschauen, das Leben des Apostel Paulus, es ist ein ständiges Beten des Apostel Paulus, ein ständiges Aufgreifen, dass er betet, dass er betet, dass er betet. Ich habe für euch gebetet, immer wieder das Gebet, immer wieder das Gebet, immer wieder das Gebet. Dass sein Handeln, sein Tun, seine Verkündigung, er weiß, es muss gebetet werden. Er weiß, dass Türen sich öffnen vom Gebet. Die Urgemeinde hat gebetet. Die Gefängnisse gingen auf, Türen wurden zerbrochen. Durch das Gebet, Herr, hilf uns, dass wir nicht müde werden im Gebet. Hilf uns, dass wir nicht aufhören zu beten. Hilf uns, dass wir immer wieder ganz neu das aufgreifen. Das aufgreifen, dass unsere Herzen das aufgreifen zu beten. Wir preisen dich. Wir wollen sehen, was du tun kannst. Wir wollen staunen, was du tun kannst. Wir wollen dir danken, dass du uns damit hineinnimmst. Amen.